Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie herzlich zur Radiotalk-Sendung «Persönlich». Im Stadttheater Bern ist es im Moment noch einigermaßen ruhig. Das ändert sich wahrscheinlich im Laufe des Tages ziemlich. Heute ist nämlich Tag der offenen Tür, da kann man hinter die Kulissen schauen. Man kann für einen auch mal auf die Bühne oder in den Orchestergraben steigen. Mein einter Gast, das ist der Dorian Keilack. Er ist erster Kapellmeister im Stadttheater Bern und der Orchestergraben ist sozusagen sein Arbeitsplatz. Der Dorian Keilack, er ist seit Neuem hier in Bern. Er dirigiert Oper, Operette, Ballett. Er kommt aus Deutschland, lebt also seit kurzem hier in Bern. Seine erste Oper dirigiert er am nächsten Mittwoch hier in Bern. Der zweite Gast, Marie-Christine Doffe, ist manchmal auch im Untergrund, allerdings nicht im Orchestergraben, dafür in den Archiven, die bis zu 7 Stockwerke tief im Boden gehen. Marie-Christine Doffe ist Direktorin der Schweizerischen Nationalbibliothek. Sie ist damit Herrin über 5 Millionen Dokumente. Marie-Christine Doffe lebt in Fribourg. Herzlich willkommen. Marie-Christine Doffe, Sie sind jetzt seit 7 Jahren in der Stadt Bern. Haben Sie schon mal hinter die Kulissen des Stadttheaters geschaut?
Also ein bisschen mehr als 7 Jahren, weil ich bin jetzt seit 91 in Bern, arbeite ich in der Bibliothek. Nein, bin ich noch nie gewesen. Das würde mich sehr interessieren.
Ich werde es Ihnen mal zeigen. Schön. Ganz besonderen, meinen Arbeitsplatz direkt am Pult.
Direkt am Pult, das wird spannend sein.
Ich nehme an, Sie waren noch nie in der Nationalbibliothek. Sie sind ja erst seit kurzem hier.
Nein, war ich nicht, aber das würde mich auch sehr interessieren, weil ich Bücher sehr liebe und den Duft von alten Büchern. Ich sammle selber sehr viele Bücher. Das ist immer sehr schwierig beim Umziehen. Wir sind gerade, wie gesagt, hierher gezogen. Und viele Kisten mit ganz vielen schweren Büchern mussten in unsere Wohnung geschleppt werden.
Sie haben gehört, er interessiert sich auch für alte Bücher, die noch riechen. Hätten Sie denn etwas für ihn in der Nationalbibliothek, was spannend sein könnte?
Wir haben sicher unter diesen 5 Millionen Dokumenten Bücher, die für Sie interessant sein könnten. Soll ich Ihnen ein paar zeigen?
Ja, oder? Gerne.
Heidi, jeder kennt Heidi. Heidi von Joanna Spyri wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Mhm. Und da habe ich eine Ausgabe auf Japanisch.
Also ein ganz kleines Büchlein auf Japanisch. Okay. Heidi auf Japanisch.
Wahnsinn.
Ohne Illustration. Viel Glück für das Lesen.
Ich habe einige japanische Freunde, die werden mir helfen, das zu übersetzen.
Zum Beispiel. Oder ein Vöglein singt so süße. Das ist ein Singer, also 7 Lieder von Willy Hess. Nach Gedichten von Joanna Spyri.
Warum liegt so etwas in der Nationalbibliothek?
Wir sammeln auch Noten, wir sammeln also ganz unterschiedliche Dokumente. Der Auftrag der Bibliothek ist ganz klar, wir sammeln nur die sogenannten Helvetica, das heißt Publikationen, die eher in Schweiz produziert sind oder vom Schweizer Autorinnen und Autoren oder auch ausländische Publikationen, die einen Bezug zur Schweiz haben. Also die Noten, die gehören auch zu unseren Sammlungen.
Also Sie haben zum Beispiel auch einen Comic mitgebracht von Donald Duck, der ist nur bei Ihnen, weil
ganz
es
genau.
Eine Geschichte ist
über das Matterhorn.
Donald Duck auf dem Matterhorn.
Ja, ganz genau, das ist ein gutes Beispiel.
Dann liegt so etwas auch in der Schweizerischen Nationalbibliothek.
Das gibt es auch. Gibt es auch. Wir haben auch viele Nachlässe von Schweizer Autorinnen und Autoren, Grafiker, Aufsichten, Fotografien, also Tausenden, Millionen von Dokumenten.
Und natürlich auch Zeitschriften, Zeitungen. Ja. Sie haben die erste Ausgabe der Schweizer Illustrierten mitgebracht, das im Jahre 1911. Das ist erstaunlich, da ist eigentlich nur ein Bild auf der Frontseite.
Richtig. Also das ist ein Faksimile, damit Sie das auch wissen. Also ich darf Originaldokumente, die so alt sind, nicht mitnehmen.
Nicht mal die Direktorin?
Nicht mal die Direktorin. Es gibt strikte Regeln und ich akzeptiere und ich denke, das ist wichtig, dass es diese Regeln auch für alle gültig sind. Also wir arbeiten auch für die zukünftigen Generationen. Also wir arbeiten nicht nur für die Kunden, die tagtäglich am Schalter kommen.
Warum sammeln Sie denn alte Bücher, Dorian Kailhack?
Ich liebe die Literatur. Ich liebe die Klassik. Ich liebe die moderne Literatur und das ist gerade, glaube ich, in meinem Beruf sehr wichtig, denn Kunst oder Musik ist nicht nur die Noten, sondern man muss sich auch ein gewisses Hintergrundwissen einfach aneignen und da ist das Lesen besonders wichtig.
Sie haben gesagt, Sie haben gerade gezügelt, eben diese vielen Kisten voller Bücher. Sie sind jetzt eine ganz kurze Zeit in der Schweiz, da ist alles noch ganz neu, da kommt man noch mit so einer Außensicht auf die Schweiz zu. Was ist Ihnen so als erstes aufgefallen? Wenn man, das verliert man ja sehr schnell, wenn man dann da wohnt, diese Außensicht.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die überaus freundliche und die Freundlichkeit hier in der Schweiz, wie wir aufgenommen wurden. Da gibt's ja immer ein bisschen, man hat uns vorher gesagt, ja, die Schweizer sind ein bisschen den Ausländern gegenüber ein bisschen reserviert. Das haben wir aber überhaupt nicht gespürt und wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl hier.
Das ist jetzt alles sehr freundlich. Gab's auch etwas, was Sie vielleicht erstaunt hat?
Erstaunt hat mich nur etwas, dass ich meinen deutschen Führerschein abgeben muss. Der wird dann nach Deutschland geschickt und ich bekomme hier dann einen Schweizer Führerschein. Und wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, dann wird mir der deutsche Führerschein wieder zugesandt. Das hat mich ein bisschen erstaunt.
Sie, Marie-Christine Doffe, kommen aus Fribourg, sind auch dort aufgewachsen. Wie erleben Sie denn die Stadt Bern? Sie pendeln.
Also ich pendle tagtäglich, das ist richtig. Ich erlebe Bern als sehr angenehm. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen aus Zürich hier kommen, die sagen es, ja, das ist alles so langsam in Bern. Aber ich schätze diese Langsamkeit, ich finde alles sehr angenehm. Und was ich auch als welche sehr schätze, ist, dass die Leute auch mit mir, weil Deutsch ist nicht meine Muttersprache, immer sehr, sehr angenehm und geduldig sind. Das gehört auch also zu dieser Schweizer Kultur, wo jeder in seiner Sprache spricht. Das ist bei uns so üblich in der Bundesverwaltung und das wird tagtäglich praktiziert und es ist sehr angenehm und alle sind sehr nett.
Wobei ich das wunderbar finde, dass hier einfach so viele Sprachen gesprochen werden. Und das ist eine große Chance. Das haben wir leider in Deutschland natürlich nicht, weil ich habe das Glück, dass ich noch mit Englisch aufgewachsen bin, weil meine Mutter Engländerin war. Und aber hier diese drei Sprachen, Französisch, Deutsch und Italienisch, das ist ganz toll. Und für meine kleine Tochter ist es eine große Chance, dass sie jetzt drei Sprachen oder gleich vier Sprachen dann gleich lernt.
Gehen wir mal auf diese, Sie haben es angesprochen, Ihre Mutter kommt aus England.
Ja.
Aber ursprünglich stammt Ihre Familie aus Wien.
Ja, also mein Großvater stammt aus Wien, ist ein gebürtiger Wiener, ein Jude gewesen dort. Meine Urgroßmutter, also die Mutter meines Großvaters, war auch Musikerin. Wir stammen aus einer ganz langen traditionellen Musikerfamilie. Sie hat unter Johann Strauss gesungen an der Wiener Volksoper. Und zu Hause dort in Wien sind viele der wichtigsten Komponisten ein- und ausgegangen, unter anderem Schönberg und Zemlinski. Zemlinski hat sich zum Beispiel gerade bei meiner Urgroßmutter ausgeweint, als es mit Alma Mahler zu Ende, mit der Liebesbeziehung zu Ende ging. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja ein Urenkel von Zemlinski. Das war nie so ganz klar.
Er hat sich auch, woher haben Sie das? Hat das Ihre Mutter noch gewusst?
Also meine Mutter hat das nicht gewusst, aber also ich weiß es von meinem Großvater. Und gut, die Legendenbildung ist
eben,
wird auch,
Sie auch immer ein bisschen,
sehe ich an mir selber, dass die Legendenbildung ja immer höher wird, umso
älter man wird. Also Sie übertreiben jedes Mal ein bisschen mehr. Aber wie kam dann die Familie nach England?
Ja, mein Großvater war Jurist in Wien. Er selber wollte eigentlich Dirigent werden, war ein ausgezeichneter Pianist. Aber dadurch, dass der Vater sehr früh gestorben ist oder darüber wird geschwiegen, musste er einen richtigen Beruf in Anführungszeichen erlernen. Und das war damals eben, hat er Jura studiert und hat dort gearbeitet. Der Nationalsozialismus war ja in Österreich auch sehr groß und der Antisemitismus auch. Und mein Großvater musste auf der Straße, die Straße kehren mit dem Judenstern. Und er hat das gespürt und hat seine gesamte Familie rechtzeitig, kurz vor der Annexion, rausgebracht. Und ich kann wirklich von Glück sagen, dass meine gesamte Familie nicht unter, also jetzt ganz primär zu leiden hatte in Konzentrationslagern. Sie sind dann wirklich weggegangen.
Nach England?
Ja.
Und Sie sind aber auch väterlicherseits. Gibt es Wurzeln in die Musik?
Ja, väterlicherseits kommt die Familie aus Zwickau in Ostdeutschland. Wenn wir Zwickau hören, dort ist ja ein berühmter Komponist geboren, nämlich Robert Schumann. Und Robert Schumann, meine Großmutter, war eine gebürtige Schumann. Und es ist klar, es sind keine männlichen Söhne haben überlebt von Schumann. Und deswegen sind wir nicht in direkter Linie mit Robert Schumann verwandt. Also Schumann könnte irgendein Onkel von mir oder ein Cousin gewesen sein. Aber das ist eigentlich nahezu erwiesen.
Also die Gene sind da, auf jeden Fall.
Also so verrückt wie der Schumann bin ich noch nicht.
Okay. Wie ist es bei Ihnen, Marie-Christine Doffe? Ist da das Buch auch so quasi genetisch schon drin in Ihrer Familie?
Nein, das ist nicht der Fall. Also meine Eltern sind Handwerker. Meine Mutter war Näherin und dann hat sie gewechselt. Sie ist Sekretärin geworden. Ja. Mein Vater war Tischmöbler und dann hat auch gewechselt. Also er hat als Verkäufer in einer Rohrenstahlfabrik gearbeitet. Und wir hatten nicht so viele Bücher zu Hause. Es gab nicht einen direkten Bezug zu den Büchern. Das habe ich eher in der Schule, wirklich dieses Interesse für das Lesen, für die Bücher. Und ich kann das mit guter erinnern, also als ich bis ab 10 Jahre habe ich immer so viele Bücher gekauft. Ich hatte auch eine riesige Bibliothek und beim Umziehen, das kenne ich auch, das ist etwas. Und das ist so langsam gekommen.
Haben die Eltern das unterstützt, die Interesse?
Ja, immer sehr gefördert, das muss ich schon sagen. Also meine Mutter war sehr strikt, als ich in der Schule war. Sie wollte immer, dass ich die besten Noten bekam. Ich habe sie auch bekommen, das stimmt, aber ich musste sehr viel arbeiten. Das war nicht so einfach. Aber ich hatte das Glück, also wirklich, dass meine Eltern mich immer gefördert haben.
Wie ist das, wenn Ihre Eltern sind eigentlich aus einem Handwerkermilieu? Ja. Es gibt ja viele Leute, die haben so ein bisschen eine Hemmschwelle, in eine Bibliothek zu gehen. Waren Ihre Eltern schon mal in der Nationalbibliothek?
Ja, sie waren. Ich habe sie beide eingeladen. Also von sich selber vielleicht würden sie nicht gekommen sein, aber ich habe sie eingeladen. Meine Mutter, also als wir in 2001 die auch einen Tag der offenen Tür gemacht haben. Und meinen Vater habe ich mit ein paar Freunde eingeladen für eine Führung hinter der Kulissen der Bibliothek. Und für meine Eltern, aber für alle Gäste, die wir in der Bibliothek haben, ist es immer ein Aha-Erlebnis. Also man weiß nicht, was hinter den Kulissen einer Bibliothek passiert. Und das ist wirklich sehr interessant. Und das war für sie auch.
Sie waren auch mal in Deutschland. Und stellen Sie sich vor, wissen Sie, was sie gelernt hat in Deutschland?
Ja, mit meinem ersten Aufenthalt war in der Nähe von Bonn in Euskirchen. Ich war 13 und das war wirklich ein Schock damals, weil ich lebte in einer Familie mit 4 Kindern. 2 davon hatten das gleiche Alter wie ich, ein bisschen älter. Und zum ersten Mal habe ich Bier getrunken und geraucht. Das war ein schönes Erlebnis.
Sie haben nicht unbedingt Deutsch gelernt. Deutsch
vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch andere Dinge.
Stimmt. Naja, man sagt bei uns, ich bin geboren in Bayern. Man sagt, dass in richtig Urbayern, dass die Babys schon in die Milch ein bisschen Bier wird hineingehen.
Ja, bei uns sagt das man auch, dass sie ab und zu auch ein bisschen Kirsch haben.
Kirsch, ja. Sie haben schon als Kind, Dorian Keiler, Klavier gespielt.
Ja.
Also Ihre Eltern sind Pianisten?
Meine Eltern sind beide Pianisten und bei uns, ich bin sehr früh mit der Musik natürlich konfrontiert worden, immer beim Einschlafen. Ich erinnere mich noch, dass, wie ich als Kind dann ins Bett gegangen bin, so um 7, 8 haben meine Eltern dann geübt und das war immer wunderbar, da ließ es sich am besten einschlafen. Und später dann haben wir auch zu dritt zusammen konzertiert. Wir haben Tourneen gemacht mit diesem Konzert von Mozart. Es gibt ein Klavierkonzert für 3 Klaviere und Orchester.
Also waren Sie mit Ihren Eltern auf Konzerttournee?
Ja, in Holland, in Frankreich, in Schweden. Ja. Und dieses Konzert ist ja berühmt geworden, als Helmut Schmidt mit Christoph Eschenbach und Justus Franz dieses Konzert, also der Helmut Schmidt, der damalige deutsche Bundeskanzler, das auf CD aufgenommen hat. Und zu der Zeit, da war ich 11, habe ich das auch gespielt. Und dann habe ich einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Bundeskanzler, ein Gruß von Kollege zu Kollege.
Ach,
und der Bundeskanzler hatte mir dann auch zurückgeschrieben.
Ah ja, was hat er geschrieben?
Ja, er hat sich über meine Grüße sehr gefreut und er wünscht mir alles, alles Gute.
Sie sind ja jetzt Dirigent. War es für Sie als Kind auch schon eine Option, mal Dirigent zu werden?
Ja, das war eigentlich so. Meine ersten Kindheitserlebnisse waren, mein Vater hatte, wir hatten ein neues Haus gebaut und um das Haus zu finanzieren, musste mein Vater verschiedene Nebenjobs noch annehmen und hatte unter anderem eine Blaskapelle. Und bei einem Dorffest, also ich war gerade 4 Jahre alt, wurde ein Bierfass hingestellt und dann ist der kleine Dorian auf das Bierfass getragen worden und weil selber kam ich da nicht hoch und dann habe ich die Blaskapelle dirigiert. Mit 4 Jahren. Da gibt es auch noch ein Video davon. Ja, ja.
Bei Ihnen, Sie haben dann Archäologie studiert.
Ja, richtig. Warum
Archäologie?
Also Altertumswissenschaften hatten mir immer sehr interessiert. Ich habe Latein und Griechisch studiert und klassische Archäologie. Ich habe zuerst mal die erste Ausgrabungen habe ich in der Schweiz gemacht. Damals also mit der Kantonalarchäologin Hanni Schwab, sie war sehr bekannt. Und dann in Spanien, in Ampurias, das ist ein römisch-griechischen Hafen. Und dann in Griechenland.
Ja, wunderbar.
Und ich wollte Archäologin werden. Aber damals in den 80er Jahren war es für eine Frau allein nicht immer so ganz einfach. Aber ich habe tolle Erinnerungen also von den Ausgrabungen in Griechenland.
Ja, da haben wir einiges gemeinsam, denn ich bin auch seit frühester Kindheit immer nach Griechenland gereist, ja, weil mein Vater neben dem Musikstudium auch Archäologie studiert hat hat dann Reiseführungen durchs klassische Griechenland gemacht und auch durch die Türkei. Und ich erinnere mich, wie ich Konfirmation hatte, habe ich also als Geschenk von meinen Eltern bekommen, eine Reise ins klassische Griechenland.
Und wo waren Sie?
Also überall, von Delphi bis Argos.
Ja.
Da haben Sie, glaube ich, gearbeitet.
Genau, in Argos habe ich gearbeitet.
Und natürlich in Mykene, natürlich in Athen, natürlich in Olympia. Und
Sie hätten nicht Archäolog werden wollen?
Ja, nein. Mich hat die Musik, von der Musik von frühesten an, dass das eigentlich immer nie eine Debatte stand, zur Debatte stand, etwas anderes zu studieren.
Sie haben vorher etwas angetönt, was ich ein bisschen näher wissen möchte. Sie haben gesagt, es sei schwierig gewesen als Frau in Griechenland als Archäologin. Was war denn so schwierig?
Also das ist eher ein Männerarbeit, Archäolog, das muss man schon sagen. Also man arbeitet auf diesen Ausgrabungen also mit vielen Männern. Können Sie sich vorstellen, also zum Beispiel also die Löhne, wir hatten also wöchentliche Löhne, Saläre, die wir von Hand zu Hand übergeben wurden. Und das musste ich als Frau alleine machen. Und das ist nicht so gewöhnlich. Also damals war es nicht so gewöhnlich.
Nein, man weiß ja, dass in Griechenland also sehr hoher Patriarchalismus herrscht dort. Und ich glaube, wenn Sie dort in der Zeit, in der Sie dort gearbeitet haben, war da noch die Militärdiktatur?
Das war das Ende der DDR.
Das war das Ende. Was ja auch eine schwierige Zeit war, auch der Übergang. Das weiß ich von meinem Vater. Wurde dann immer schwieriger, auch dort Führungen zu machen.
Aber eine spannende Zeit.
Ja.
War es für Sie der Grund, dass Sie dann von der Archäologie weggegangen sind?
Ja, das war ein bisschen. Ich habe, als ich diese Ausgrabungen in Griechenland gemacht habe, habe ich auch an einer Dissertationsarbeit gearbeitet und das ist nicht zustande gekommen. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt muss ich mich neu orientieren. Und ich hatte wirklich eine große Chance, weil damals mein Professor an der Uni Fribourg hat für mich extra einen Job geschafft, ein Bibliothekarin-Job und so habe ich diese Karriere angefangen.
Bibliothekarin-Job, also das hat immer auch etwas Verstaubtes, so vom Image her.
Sehen Sie Staub? Brille, das stimmt, Brille habe ich, graue Haare sieht man die nicht.
Nein.
Und viel Staub in der Bibliothek, das gibt es nicht, das kann ich Ihnen zuversichten. Also das gehört immer noch zu dieser Image, aber in der Bibliotheken arbeitet seit Jahren also mit den neuesten Technologien. Denken Sie zum Beispiel ans Internet. Am Anfang des Internets, also 1993, da hatte die Bibliothek schon eine Webseite. Wir waren fast die Ersten, die diese neueste Technologie angewendet haben. Also wir haben da gesehen, also was es für uns, für unsere Kunden für Chancen geben könnte. Also so verstaubt ist eine Bibliothek überhaupt nicht. Und im Tiefmagazin, dort gibt es keinen Staub. Der Luft ist perfekt, Temperatur ist unter Kontrolle, Luftfeuchtigkeit auch herrscht, also kein Staub.
Es gibt sicher Schwierigkeiten, habe ich gehört, dass ältere Bücher ja auch sehr angegriffen sind durch die Umwelteinflüsse. Und da müssen Sie wahrscheinlich auch sehr hart daran arbeiten, dass dieses Kulturgut einfach erhalten bleibt.
Richtig, da haben wir eine riesige Anlage in der Nähe von Thun in Wimmis, eine Massenentsäuerungsanlage.
Eine was? Eine Massenentsäuerungsanlage?
Papierentsäuerungsanlage.
Also jedes dann, Buch kommt zuerst dahin und wird entsäuert.
Der wird entsäuert, richtig. Das ist ein chemisches Prozess und damit also wird das Papier wieder mal alkalin und der pH ist wieder mal neutral und damit können wir unsere Sammlungen ein bisschen retten, also nur ein bisschen also für die Zukunft.
Sie sammeln alles, was einen Schweizer Bezug hat. Ja. Und ich nehme an, das sind hunderte von Dokumente allein pro Tag.
Also pro Tag sicher, pro Jahr, stellen Sie sich mal vor, das ist 1,5 Laufkilometer, der jedes Jahr in die Bibliothek reinkommt. Also insgesamt, also diese 5 Millionen Dokumenten entsprechen 53 Kilometer, 1500 Tonnen Dokumenten und der Platz fehlt bei uns. Deswegen sind wir wiederum am Bauen. Das zweite Tiefmagazin wird nächstes Jahr geöffnet, eingeweiht. Da werden Sie auch die Gelegenheit haben, also an einem Tag der offenen Tür teilzunehmen und im Graben zu kommen.
Also wenn man so viel sammelt, was hat die Bevölkerung davon?
Viel. Viel. Also eine Bibliothek, wir sind eine öffentliche Bibliothek. Jede kann zu uns kommen. Sie brauchen eine Benutzerkarte, sie ist gratis. Sie können unsere Bücher auch zum Heimausleihe bekommen. Sie können bei uns auch Recherche machen. Also wenn Sie irgendeine Frage zu einem Schweizer Thema haben, dann bitte rufen Sie uns an, schicken Sie ein E-Mail oder einen Brief und wir werden Ihnen eine Antwort geben.
Das bieten also ich könnte wir zum also Beispiel fragen, wann wurde der Schützenverein von Kirtikon, wenn es dort einen gibt? Ich
weiß das gibt sicher eine.
Kann man das bei Ihnen erfragen?
Ganz richtig. Und Sie bekommen Antwort. Also unsere Spezialisten werden Ihnen eine Antwort geben. Und wenn wir selber nicht die Antwort haben oder die Dokumente nicht haben, dann dank der Partnerschaft also mit anderen Bibliotheken in der Schweiz oder sogar im Ausland, dann können wir Ihnen Antwort geben.
Haben Sie eine Lieblingsabteilung?
Ich persönlich? Schwierig, wenn ich sage, eine Abteilung, da werden die anderen reagieren und sagen, warum hat sie das gesagt? Ich denke, die Konservierungsabteilung, da denke ich, ist sehr, sehr wichtig für uns und das ist immer spannend, weil ich habe keine Ahnung also von Restaurierung. Alles, was Sie da machen also mit den Büchern, ist sicher sehr, sehr spannend. Das ist zum Beispiel eine Lieblingsabteilung.
Dorian Keilhack, Sie haben auch Ihren Beruf eigentlich mal geändert. Also wir haben gehört, Marie-Christine Dauphé ist von der Archäologin zur Bibliothekarin geworden. Sie vom Pianisten zum Dirigenten.
Ja, das hatte einfach ganz einfache Gründe. Ich habe Klavier und Dirigieren studiert in verschiedenen Städten, unter anderem in Freiburg, also in Nürnberg, Freiburg, Paris, New York. Und ich hatte das Glück, dass durch Zufall ein Agent in einem meiner Konzerte war und sich auch eine CD mitgenommen hatte und die sich eigentlich nur angehört hatte, weil ein Bekannter sein Studienkollege dirigiert hatte, sonst hätte er das gar nicht angehört. Und so hat er mich unter Vertrag genommen und von einem Tag auf den anderen hatte ich ganz viele Konzerte als Klaviersolist und so war das einfach meine Dirigierkarriere erstmal ein bisschen im Hintergrund stand. Und ich wollte das aber immer machen und ich habe dann wirklich 8 Jahre getourt in ganz Europa, Südamerika, Amerika auch. Und dann bin ich vor 11 Jahren, da habe ich auch meinem Agenten gesagt, also ich will jetzt, das ist mir einfach zu wenig, weil es ist ein sehr einsamer Beruf, weil man wahnsinnig viel immer üben muss und immer alleine ist, also fast wie ein Mönch. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich an ein Theater gehe. Und ich bin dann über Nürnberg, war ein Jahr Solorepetitor in Nürnberg.
Was ist das? Solorepetitor. Was ist das?
Also die Opernlaufbahn beginnt eigentlich so, dass man anfängt, den Sängern ihre Parts im wahrsten Sinne des Wortes einzubläuen. Also nicht mit Schlägen, sondern man sitzt am Klavier und man wiederholt, so wie das Wort Repetition, Repetitor, bedeutet, man wiederholt den Part, man wiederholt den Part. Und so lernt man natürlich sehr viel Literatur kennen. Solo Repetitor ist auch noch, man spielt die gesamten Proben, also das heißt, bevor eigentlich das gesamte Orchester oder Sie dann auch das Schlussergebnis sehen, ist eine mindestens 8-9-wöchige Vorbereitungszeit einer Oper. Und dazu gehört eben am Anfang einfach eine 4 Wochen szenische Probenarbeit. Und wichtig auch als Solorepetitor ist natürlich, dass man Sprachen kennt, zumindest die Lautschrift. Also für uns ist ganz wichtig, dass wir natürlich Italienisch gut können, dass wir auch Französisch gut können. Ich spreche nicht sehr gut Französisch, die Lautschrift beherrsche ich, aber das ist jetzt meine große Chance hier in Bern. Habe ich schon fleißig angefangen, jetzt Französisch zu lernen. Ich spreche auch mit dem Orchester immer wieder, jeden Tag werfe ich ein neues Wort zu, was natürlich dann mit bewundernden Blicken oder mit Verbesserungen auch, wenn ich ein Wort meistens falsch ausspreche, wird mir dann geholfen. Das ist immer sehr schön.
Aber ist es nicht ein Abstieg, wenn man Pianist, Konzertpianist ist und dann muss man plötzlich als Repetitor da sitzen und immer wieder dieselben Passagen spielen?
Sicherlich. Das war für mich eine große Umstellung am Anfang, aber ich wollte den Beruf einfach nach dem Studium von der Pike auf lernen. Es gibt ja sehr viele Kollegen von mir, Dirigierkollegen, die eine große Solokarriere mit einem Instrument gemacht haben und plötzlich anfangen zu dirigieren, aber eigentlich wirklich nicht wissen, auf was kommt es wirklich drauf an.
Worauf kommt es denn davon?
Diesen ganzen Apparat zu kennen an einem Opernhaus. Und das ist eben nicht nur vorm Spiegel seine Bewegungen zu üben, sondern die ganze Psychologie, wie geht man wirklich mit einem Apparat von 136 Mann um, wenn ein Abend geschmissen werden muss und wo auch sein kann, dass der eine mal falsch ist oder der andere falsch ist. Und sowas kann man nur durch jahrelange Praxis sich eigentlich erarbeiten. Und da bin ich jetzt eben umso glücklicher, dass nach 11 Jahren der wirklich ganz harten Arbeit auch am Klavier ich jetzt hier sein darf und hier mit diesem wunderbaren Orchester des BSO hier Bern zusammenarbeiten darf und überhaupt an diesem wunderbaren Haus arbeiten darf.
Das Haus hat eine eher barocke Ausstrahlung. Sie haben auch an Häusern gearbeitet, die eher ganz modern sind.
Ja.
Sie haben mir gesagt, Sie lieben den Barock, den Kitsch.
Eigentlich ja. Also für mich gehört, das Theater ist eigentlich so, dass, also hier ist ja das Theater, glaube ich, 1912 oder 11 eröffnet worden.
Das weiß ich
Jugendstil,
nicht.
Jugendstil, hat man mir gesagt. Und in meiner vorherigen Stellung in Erfurt, das war ein ganz modernes, neues Opernhaus. Wir hatten, man sagt in Deutschland, den letzten Theaterneubau, weil in Deutschland die Finanzen für die Kultur, es wird immer mehr eingespart und man hat kein Geld mehr für die Kultur. Und es war quasi der letzte Neubau eines Theaters. Fantastisch modern, aber es fehlte irgendwie die Magie des Ganzen. Und an so einem Haus wie hier sieht man, wenn man schon reinkommt und dieses wunderbare Deckengemälde sieht in der Kuppel oder wie hier in diesem Saal die Lüster, die hier schön brennen und so. Also das ist schon für mich, finde ich, was anderes. Das inspiriert auch.
Es bekommen leuchtende Augen, ich sehe das schon. Das wäre ja, für Sie wäre es noch gut, Sie hätten so in einem früheren Jahrhundert gelebt.
Früheres Jahrhundert nicht, aber für mich die interessanteste Zeit, finde ich, ist um 1900. Zwischen 1900 und 1935. Und gerade damals, gut, ich bin natürlich geprägt durch meine Familiengeschichte, durch Wien, was damals in Wien vorgefallen ist, das ist einfach ganz fantastisch, wie viele Kunstrichtungen aufeinandergeprallt sind und die Veränderungen, die gerade diese 35 Jahre, also der Beginn zur Avantgarde, das ist einmalig, glaube ich, in der Geschichte und eine tolle Zeit. Da hätte ich gern gelebt.
Gibt es für Sie auch eine Zeit, wo Sie gern gelebt haben, wenn Sie manchmal ins Archiv gehen und da Zeitschriften, Zeitungen sehen? Da sieht man ja auch sehr viel, dass die Stimmung einer Zeit hervorbringt.
Ja, sicher, aber ich habe keine Nostalgie in diesem Sinn. Also ich lebe gern hier und jetzt, aber ich würde mich eher so in die Zukunft projektieren. Das würde mich eher interessieren.
Was würde Sie denn interessieren?
Was würden zum Beispiel die Forscher, die Kunden jetzt mit allen Dokumenten, die wir sammeln, also was würden sie jetzt machen? Also wo würden sie dann ihre Recherchen machen? Also was interessiert die Kundschaft. Und das wissen wir gar nicht. Und das würde mich eher interessieren, also mich ein bisschen in die Zukunft mal zu schauen.
Was kommen denn für Leute in die Nationalbibliotheken und was haben die für Anliegen?
Also es kommen viele Studenten, es kommen Professoren, es kommen Journalisten.
Sicher auch Musiker.
Es kommen auch Musiker, richtig.
Also für uns Dirigenten zum Beispiel ist es sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel an Fidelio denke oder so, möchte ich die Handschrift von Beethoven sehen. Weil ich genau weiß, wenn der Beethoven plötzlich eine ganz zackige Schrift bekommt, dann ist es auch ein musikalischer Ausdruck.
Ja.
Und solche Dinge, ich würde das gerne, die Originalhandschrift von Beethoven zu Hause haben, aber das kann ich mir,
noch
meine Dirigierhonorare nicht so hoch, dass ich mir das leisten kann. Und deswegen muss ich dann natürlich immer in die Bibliotheken gehen, um das zu sehen.
Aber das ist auch schön, also, dass wir wissen, also, wofür wir da stehen. Also unsere Kunden also, sind tagtäglich zu uns, die sind fordern, die wollen alles ganz rasch bekommen und das finde ich spannend, also auch in unserer Arbeit, also dass wir diesen Kontakt mit der Kunden haben. Also.
Was gäbe es denn jetzt zum Beispiel für den Dorian Keilhack für eine Notenausgabe, die ihn interessieren könnte?
Das weiß ich nicht genau.
Kann ich Sie gleich was fragen? Wir machen ja jetzt eine hier am Theater und da lade ich Sie auch ganz herzlich dazu ein, weil das Ganze einen Bezug auf Bern hat. Und zwar Göttliche Tivoli von Per Norgard und es geht um das Leben von Adolf Wölfli. Und ich habe einige Handschriften gesehen von Wölfli und ich könnte jetzt auch mit der Frage kommen, ob Sie Wölfli sachenweise haben.
Das weiß ich persönlich nicht, aber ich komme gerne mit der Anfrage und werde Ihnen also Antwort geben.
Ich weiß, dass es auch eine Wölfli-Stiftung hier gibt.
Ja,
und
genau.
Also es ist wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit und gerade für Bern auch eine
Also tolle Oper. In unserer Bibliothek ist die Musik nicht ein Schwerpunkt. Ja. Es gibt auch in der Schweiz andere Bibliotheken, die das als Schwerpunkt haben, zum Beispiel die Zentralbibliothek Zürich oder Basel und Lausanne. Mhm. Das ist der Fall. Aber für sich habe ich an etwas gedacht, weil Sie sind jetzt neu auch in diesem Gebäude. Und in unserem Verein Schriften, wissen Sie, vom Stadttheater haben wir auch mehr als 25 Archivschachten, also mit Dokumenten, mit Berichten, Programme vom Stadttheater Bern. Und ich habe gedacht, etwas ganz Spezielles soll ich herausfinden. Und wir haben für Sie die Instruktionen für die Feuerwehrwache im Stadttheater.
Ja, fantastisch.
1903. Das
müssen Sie sehr genau studieren.
Wunderbar.
Das unbedingt
nötig. Ich habe gerade vor 2 Wochen, wie ich ins Personalamt gegangen bin und alle meine Bankverbindungen und alles dort abgegeben habe und Versicherungen und so, habe ich natürlich die neueste Instruktionen der Feuerwache bekommen.
Sehen Sie.
Und ich werde jetzt gleich nachher zu Hause beides miteinander vergleichen.
Richtig.
Marie-Christine Duffe, ich habe Sie besucht in der Nationalbibliothek und ich bin da ein bisschen herumgeirrt und ich war schon im richtigen Quartier und habe dann 2 Damen, die mit dem Velo unterwegs waren, beide habe ich gefragt, ich dachte, die wohnen da im Quartier, wo ist die Schweizerische Nationalbibliothek? Beide haben so große Augen gemacht und gesagt, keine Ahnung.
Ja, das ist leider immer noch so. Deswegen bin ich heute hier an dieser Sendung. Ein bisschen Werbung für die Bibliothek, ein bisschen Bekanntmachung der Bibliothek. Das ist es so. Unsere Bibliothek ist eher noch nicht genug bekannt. Obschon wir eine Umfrage gemacht haben, also Stichprobe und damals sagten die Resultate, also 60% der Bevölkerung hat mindestens einmal von einer Nationalbibliothek gehört, aber die Leute sind nicht zu uns gekommen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass in der Schweiz wir die Bibliothek auch nicht mit einem Gebäude identifizieren können. Wir haben keine repräsentative Gebäude in der Schweiz, also für Bibliotheken. Was völlig anders ist, zum Beispiel in Frankreich, in Paris.
Ja.
Jede kennt das, so die Bibliothèque Nationale de France. Oder nehmen wir Dänemark in Kopenhagen. Dort gibt es auch eine fantastische Bibliothek, der Black Diamond. Jeder Tourist geht zu dieser Bibliothek. Der will das unbedingt sehen. Bei uns in der Schweiz ist das nicht der Fall. Deswegen also kennen vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger immer noch nicht die Nationalbibliothek.
Jetzt, Sie haben schon ein bisschen angetönt, was da alles gesammelt wird. Wer entscheidet eigentlich, was in die Sammlung gehört und was nicht? Sind Sie das?
Nein, bin ich nicht. Wir haben einen Auftrag, einen gesetzlichen Auftrag. Und per diesem Auftrag wissen wir, was zusammen ist. Und unsere Akzessionabteilung
recherchiert die Dokumente, damit die reinkommen. Das ist ein bisschen speziell in der Schweiz. Wir haben kein Gesetz auf nationaler Ebene, wie es in anderen Ländern ist. Also das heißt, wir bekommen nicht mehrere Kopien von diesen Dokumenten, die in den Sammlungen reinkommen. Wir bekommen nur ein Exemplar. Und das müssen wir recherchieren. Die meisten Autoren oder Verlage, die verschicken uns das automatisch, aber das ist nicht immer der Fall. Aber da bin ich nicht alleine und überhaupt nicht am Entscheiden.
Es wird ja so viel produziert und jetzt kommt auch noch das Elektronische dazu. Also was da elektronisch produziert wird, das müsste ja im Grunde genommen auch gesammelt werden.
Das gehört auch dazu, richtig.
Also die ganzen Internetsachen, die sammeln Sie dann auch?
Die Internetseiten, genau, das sammeln wir auch. Die elektronische Publikationen, es wird immer mehr elektronisch publiziert, auch die Periodika.
Wobei ich das furchtbar finde, ganz ehrlich.
Warum?
Ich finde, es ist immer wunderschön, auch wenn ich etwas nachschaue, dass ich in einem Buch nachschaue und quasi meine Bücher, meine Lexika dann anschaue oder dass ich in eine Bibliothek gehe und mir dort eben handschriftlich die Sachen anschaue. Aber so mit dem Internet, ich schaue auch nach, um gewisse Informationen zu bekommen. Aber ich finde das eigentlich eher
furchtbar. Das ist Ihnen zu wenig sinnlich.
Ja, mir gehört es dazu, Bücher anzufassen.
Ja, wie die meisten, das ist richtig. Und Bibliotheken werden immer noch und immer, immer noch also mit Büchern identifiziert.
Ja.
Aber zu diesen Informationen, Wut gehören auch diese Internetpublikationen. Und da arbeiten wir also mit anderen Bibliotheken, damit wir eine Auswahl von solchen Dokumenten machen. Es sind wichtige Informationen, es gibt auch uninteressante Produktion, das ist ganz klar. Und da können wir nur selektiv vorgehen. Aber das gehört zu unserem Auftrag. Und da sind andere Herausforderungen, das ist klar.
Also ich sehe schon, Sie sind wirklich eher rückwärts gerichtet.
Eigentlich nicht. Also
doch,
ich habe also in der Musik sehr viel zeitgenössische, mache ich sehr viel zeitgenössische Musik auch. Das ist ein Spezialgebiet von mir. Ich habe jahrelang das Tiroler Ensemble für neue Musik geleitet, über 4-5 Jahre in Innsbruck. Und wir haben bis zu 300 Uraufführungen gehabt und da bin ich immer am Zahn der Zeit, so wie man sagt. Ja.
Es ist ja auch noch schwierig, diese neue Musik zu vermitteln.
Ja, aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, also vor einigen hundert Jahren, auch zu Brahms oder zur Mozart-Zeit, wurde nur zeitgenössische Musik gemacht. Mhm. Und wenn wir bedenken, dass Mendelssohn ja Bach wiederentdeckt hat und der erste war, der quasi die Matthäus-Passion wieder im Leipziger Gewandhaus aufgeführt hat und die vorher wirklich über 100 Jahre eigentlich nicht aufgeführt wurde. Und ich denke, dass man das eine ohne das andere nicht geht. Ich denke, dass unser Blick für das Neue ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch die neuen Tonsprachen oder die überhaupt das Neue immer wieder auch aufgreifen und im Hinblick daraufhin dann wieder drüber reflektieren über die alten Sachen, die da sind.
Es ist auch ein Ausdruck unserer Zeit.
Richtig, ja.
Sie haben ein Kind, Sie haben auch sicher eine Idee, wie man also die Musik jetzt im Unterricht für die Kinder besser bringen sollte. Wie ist die Situation? Was halten Sie von der Musikunterricht?
Also ich kenne die Situation natürlich von der Schweiz nicht. Ich kenne nur die Situation von Deutschland und die ist da nicht so besonders gut. Meine Frau ist Geigerin und neben dem Geigenstudium hat sie auch musikalische Früherziehung studiert. Ja. Und meine Frau arbeitet gerade an einem Buch und schreibt eine Schule. Und zwar speziell für kleine Kinder, die Geige lernen mit 3-4 Jahren, um sie spielerisch zu Geige zu bringen. Mhm. Und wir werden sehen, was daraus wird. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder ganz früh mit Musik in jeder Art in Berührung kommen. Und ganz wichtig ist, dass mit den Kindern ganz viel gesungen wird. Also unsere Tochter kann jetzt mit 2 Jahren schon ganz viele Lieder singen. Also
schön.
Wir machen das auch wirklich, also vor dem Schlafengehen und nachmittags immer wieder. Und natürlich früh beim Aufstehen wird gesungen. Und das ist, man weiß, dass das die Intelligenz und auch die Entwicklung des Kindes sehr positiv beeinflusst.
Also in der Schweiz, das wissen Sie, es gibt sehr viele Chöre.
Ja.
Also das ist wirklich lebendige Chöre in der ganzen Schweiz. In der Kanton Freiburg, woher ich komme, da finden wir immer noch diese Tradition und ich finde es auch sehr schön, also dass es weiter verfolgt wird.
Und das ist auch ganz wichtig. Ich finde auch ganz wichtig, was nicht verloren gehen darf, ist die Volksmusik. Und zwar die wahre Volksmusik. Ja. Und die ist ja ganz unterschiedlich. Ich habe neulich eine Sendung gesehen im glaube ich sogar Schweizer Fernsehen, über eine Jodlerin, die auch die verschiedenen Stile sammelt und rumfährt, um zu schauen, wie jodelt man dort wie jodelt man dort. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass jeder Ort seine eigene Identität einfach wahrt. Und durch die Kunst.
Sind solche Dinge auch in der Nationalbibliothek vorhanden? Also wenn man das verschriftlicht, also zum Beispiel, wie jodelt man
im Abitellerland? Ja, genau, das haben wir auch. Die Tonaufträge, die Tonträger, Entschuldigung, die Tonträger haben wir jetzt nicht mehr, die lassen wir also von der Nationalphonotheca in Lugano bearbeiten, erschließen, aber das gehört auch
also die Tondokumente sind Dokumente. Ja auch
das gehört auch dazu, ja. Und die kann man auch zuhören, also einem Spezialzeug in der Bibliothek.
Und auch das Literaturarchiv gehört zur Nationalbibliothek. Da findet man zum Beispiel auch das Dienstbüchlein von Dürrenmatt, habe ich gelesen. Also werden da auch Gegenstände
Sind gesammelt? Gegenstände, ja. Es sind Archive, Nachlässe von Schweizer Autorinnen und Autoren von der 4 Sprachregionen. Und da kann man also die Korrespondenz von Autoren finden. Also wir haben bekannte Namen. Dürrenmatt gehört auch zu diesem Schatz. Wir haben über 230 Nachlässe. Aber Maurice Chapa in der Romandie, Corinna B. oder Mani Matta ist auch bei uns. Also viele, viele Schweizer Autorinnen und Autoren finden Platz bei uns. Und es wird geforscht. Also wir haben auch Professoren, Studenten von der Unis, die zu uns kommen und forschen direkt an den Dokumenten.
Sie haben Nachlässe erwähnt. Das heißt, wenn Erben etwas finden im Keller oder im Estrich und sie denken, das könnte von Interesse sein, passiert das oft, dass sie solche Dinge bekommen?
Ja, das passiert oft, aber das passiert auch, wenn ein Autor oder eine Autorin noch lebt und sich über ihre Aktive aktiv auch kümmert und sagt, also, wo möchte ich jetzt meine Archive deponieren? Und entweder ist es in einer Kantonsbibliothek, wenn der Bezug zur Kantonsbibliothek sehr wichtig ist, oder bei uns im Literaturarchiv. Und das passiert sehr oft, ja. Das ist spannend, also was man dann entdecken kann. Und normalerweise die Akten, die Archive, die zu uns kommen, die kommen in Bananenschachten. Bananenschachten. Und das Ganze muss man triagieren, in Mappen reinlegen. Also das ist eine enorme Arbeit, aber eine spannende Entdeckungsarbeit.
Also ein bisschen wie Weihnachten, wenn wieder so
Kisten kommen. Wie Weihnachten, Geschenke, ja genau.
Ja. Hey, manchmal findet man sicher ja auch ganz tolle Sachen darunter.
Man findet tolle Sachen.
Das haben Sie ein Beispiel?
Nicht gerade, nein, das habe ich nicht. Aber ich bin dran, jetzt ein Buch zu lesen, das wir neulich publiziert haben. 10 Jahre dann nach dem Tod von Georges Bourgeau haben wir eine Publikation neu publiziert, also vom Literaturarchiv und von der Fondation Calvignac. Und ich werde sicher in der Korrespondenz also von Georges Bourgeau etwas entdecken.
Aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Kiste bekommen von jemandem, der nicht unbedingt bekannt ist, also wenn man jetzt einfach zum Beispiel viele Fotoalben und Tagebücher findet, da kann man ja auch zum Beispiel historische, vielleicht interessante Dinge herausfinden. Wird das auch angeschaut oder sind nur bekannte Persönlichkeiten, die publiziert haben in der Schweiz?
Nein, es sind nicht immer bekannte Persönlichkeiten. Also klar, es muss von nationaler Bedeutung, also die Personen oder die Autoren, die Nachlässe von diesen Autoren sind von nationaler Bedeutung. Aber das heißt nicht, dass sie auch mit wenigen bekannten Personen in Kontakt gewesen sind. Die können auch mit Bundesrätinnen und Räten in Kontakt gewesen sein oder mit anderen Personen. Und das entdeckt man langsam peu à peu, wenn man also an diesem Nachlässe forscht.
Dorian Keilhack, Sie sind erster Kapellmeister. Das tönt so, gibt es auch einen zweiten Kapellmeister?
Also es gibt Opernhaushäuser, die einen zweiten Kapellmeister haben. Ich würde sagen, dass im Opernbetrieb so die letzte militärische Hierarchie ist neben dem Militär. Und es gibt da ganz bestimmte, also man fängt, wie gesagt, meine Laufbahn als Solorepetitor an. Dann meistens wird man mit Dirigierverpflichtung, dann bekommt man einen Kapellmeister ohne Erster oder Zweiter, also ohne Zahl. Dann bin ich noch Studienleiter geworden. Studienleiter heißt einfach, dass man zuständig ist für die gesamten Studien der Sänger. Also man muss wirklich die Verantwortung übernehmen, damit alle ihre Parts gut können und gut drauf haben. Das war ich jetzt in Erfurt 3 Jahre. Und der nächste Sprung war dann der erste Kapellmeister. Das ist jetzt. Und dann drüber gibt es noch natürlich den musikalischen Direktor. hier mit Serba Dinic und einem fantastischen Dirigenten auch, der gestern eine super Premiere dirigiert hat hier mit Hoffmanns Erzählungen.
Jetzt die Aufgaben als erster Kapellmeister, was ist so das Wichtigste, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Ich habe 5 Premieren in diesem Jahr und viele Nachdirigate. Das heißt, ich bin auch der Assistent von dem musikalischen Direktor. Das heißt, ich dirigiere sehr viele Proben. Auch dann, wenn der musikalische Direktor nicht da ist, schaue ich nach dem Rechten, dass es in seinem Sinne die Proben weitergeführt werden. Dann die andere wichtige Arbeit ist die Arbeit mit dem Orchester. Also neben der Szene und die Leute einzustudieren, beziehungsweise mit Sängern zu arbeiten, bereiten die Dirigenten dann das Orchester auf die Bühnenorchesterproben vor. Die Bühnenorchesterproben sind das, wo dann alle, die an der Produktion beteiligt sind, das erste Mal dann zusammenkommen.
Was würden Sie sagen, was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Dirigent haben muss?
Geduld, gute Ohren.
Also Sie sind dann der Erste, Ruhe. Der was hört, wenn es...
Ja.
Ruhe?
Ruhe, dass man immer die Ruhe vor dem Sturm bewahrt. Sie können sich vorstellen, dass so eine Premiere oder so ein, wenn man innerhalb von 6 Wochen wirklich eine Oper einstudiert und Höchstleistungen geben muss, liegen bei sehr vielen Menschen die Nerven sehr blank. Und ich finde, da ist es für einen Dirigenten auch wichtig, dass er immer ruhig bleibt dabei.
Also ein psychologisches Gespür braucht es auch.
Braucht
also
man sicherlich auch.
Im Umgang mit Leuten.
Genau.
Ist es das, was Sie vermisst haben, wie Sie gesagt haben, der einsame Job als Konzertpianist, wo man einfach dieses Vis-à-vis und dieses Miteinander nicht hat?
Genau, dieses Miteinander ist mir sehr wichtig und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Sängern zusammen. Ich hatte das große Glück, wie ich in Innsbruck war. Dort war eine Intendantin, die Sie sicher kennen, Frau Kammersängerin Brigitte Fassbender, eine ganz berühmte Sängerin. Und ich habe sehr viele Meisterkurse für sie spielen dürfen und habe durch sie ganz viel auch im Hinblick auf Führung der Sänger gelernt. Und das finde ich einfach sehr spannend, jetzt mit anderen Menschen auch zu arbeiten.
Sie sagen Führung der Sänger, muss man Sänger?
Also Führung, damit meine ich einfach, wir sagen immer einen spezifischen Ausdruck, führend begleiten. Ein Sänger neigt von Natur aus zum Schleppen.
Was heißt das?
Schleppen heißt einfach, das ist klar, wenn man so alleine auf der Bühne steht und eine Arie kommt und ein hoher Ton kommt, dann möchte man den hohen Ton, also ganz banal gesagt, genießen, ganz lange sozusagen genießen und aushalten. Und manchmal ist das, wenn man den Bogen sieht oder so ein bisschen zu lang, einige Dirigenten schauen dann immer auf die Uhr, schauen dann so, bitte weiter. Und führen und begleiten heißt einfach, dass man ihm auch, dass man auch merkt, wo braucht ein Sänger Hilfe. Zum Beispiel, Sie müssen sich das wie beim Leistungssport vorstellen, wenn ein Tenor plötzlich das hohe C schmettern muss. Der Aufgang ist sehr wichtig, dass man vor dem Aufgang nicht unbedingt so viel verbreitert, dass er gar keine Kraft mehr hat für den hohen Ton.
Um zu halten.
Und das muss man einfach spüren. Man muss einfach spüren, wann man da ein bisschen Gas geben muss mit dem Orchester oder wann man ein bisschen zurückhält.
Schauen Sie auch auf die Uhr?
Nein.
Was
niemals
machen Sie?
Nein, ich spreche mit ihm danach persönlich, ganz nett. Also ich habe mir eigentlich, also ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch und also sicherlich kein zynischer.
Ist das gut, wenn man als Dirigent harmoniesüchtig ist?
Also ich finde schon. Also ich arbeite sehr gerne im Team zusammen und das liegt mir sehr, sehr am Herzen und ich würde auch nie eine Stelle annehmen, was ja oft auch ist, wenn ein Orchester ein Urteil abgegeben hat und zum Beispiel man ist durchgefallen oder man hat eben nicht die Mehrheit bekommen, dass es dann so ist, dass der Intendant dann trotzdem einen engagiert und man muss dann gegen einen Klangkörper oder gegen ein Haus arbeiten. Also für meine Person, ich würde das auch ablehnen und würde nicht kommen. Und ich bin sehr glücklich, dass hier das alles gut gegangen ist und dass das Orchester mich auch so wohlwollend aufgenommen hat und nach meinen 2 Vordirigaten hier im letzten Jahr, dass sie mich einfach gewählt haben.
Sie haben jetzt gehört, was Dorian Keilhack so als Führungsinstrument hat. Was brauchen Sie? Sie sind ja Herrin auch nicht nur über 5 Millionen Dokumente, sondern es arbeiten etwa 160
ja, 180 Personen
ja,
da. In einem anderen Sinn bin ich auch eine kleine Dirigentin, man kann das auch sagen. Also ich muss schaffen, also, dass die Rahmenbedingungen für meine Equipe, für die Bibliothek gut sind. Und das heißt also, ich muss auch die Bibliothek gegen außen vertreten, vor den Politikern, damit die Bibliothek auch das Budget bekommt, das sie benötigt für eine gute Arbeit, für gute Leistungen. Und das ist eine Herausforderung, weil Sie wissen das auch, also im Kulturbereich hat man immer den Eindruck, also, dass man zu viel ausgibt.
Ja.
Aber das ist eher eine Investition und eine Bibliothek ist wichtig also für die ganze Gesellschaft. Das ist, und das muss ich auch gegen außen vertreten.
Was ist Ihr stärkstes Argument?
Ja, ich versuche mal immer also die Leute, mit denen ich in Kontakt bin zu und die auch Kinder haben, also zu sensibilisieren und sagen, also was brauchen sie, was brauchen ihre Kinder, um in der Schule richtig zu arbeiten. Und in der Schweiz ist es gut, wir haben also über 6.000 Bibliotheken, von einer Schulbibliothek, Gemeindebibliothek, öffentlichen Bibliothek, Kantonsbibliothek bis zur Nationalbibliothek. Also wir sind sehr reich an Bibliotheken, aber wir bekommen nicht so gute Resultate. Nehmen Sie zum Beispiel die Resultate von der PISA. Die Schweiz ist nicht so gut durchgekommen.
Deutschland war aber ganz schlecht.
Ist ja,
ganz
aber es schlecht. Gibt,
wir
es
wollen
gibt,
gar nicht über, ja, über ja, unser aber das, Land sprechen.
Aber in der Schweiz, die ganze Evaluation also von diesen Resultaten, die hat man nicht also mit den Bibliotheken in Betracht genommen. Nehmen Sie Skandinavien, die haben hervorragende Resultate. Ja. Also man könnte mehr für die Gesellschaft. Und das ist auch ein wirtschaftliches Argument. Also eine Bibliothek schafft auch Arbeit. Deswegen ist es auch wichtig. Das müsste vermehrt auf dem politischen Agenda kommen. Das
und jeder kann sich ein Buch leisten, also indem er sich ein Buch ausleiht.
Und das ist gratis. Ist,
genau.
Das ist gratis.
Das ist kommt mir übrigens auch aufgefallen, fällt mir ein, wie wir dann nach Ostern, wir leben in den Ostermundigen jetzt, ja. Ist mir gleich mitten am Dorfplatz die Gemeindebibliothek aufgefallen. Ganz schön.
Richtig,
also das kenne ich von Deutschland auch nicht so. Ja.
Marie-Christine Duffe, zum Schluss, welches ist Ihre nächste Herausforderung?
Als Direktorin. Mhm. Am Montag vor der Finanzkommission mein Budget für nächstes Jahr zu verteidigen.
Wie viel wollen Sie?
Mehr als ich jetzt habe.
Wie viel ist das?
Ich brauche 22 Millionen für nächstes Jahr.
Also Sie kämpft morgen
ich für kämpfe 22 morgen, ja.
Millionen. Ihre nächste Herausforderung ist der Mittwoch?
Also ganz konkret der Mittwoch, das ist die Wiederaufnahme hier der wunderbaren Inszenierung Barbier von Sevilla. Und wir haben zwei Debütanten, die Rosina, eine junge chinesische Sängerin, wird das zum ersten Mal machen. Das ist also besonders aufregend. Wir haben fleißig geprobt und morgen haben wir Generalprobe. Und jetzt hoffen wir, dass das alles gut geht.
Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg mit den Millionen und mit der Aufführung am Mittwoch und bedanke mich herzlich, dass Sie in die Sendung persönlich gekommen sind.
Merci.
Danke. Schönes Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.